Deutschlandfunk Kultur heute.
Mit Stefan Kolderhoff, guten Tag.
Jetzt wird alles anders!
Jetzt wird alles anders, hat er versprochen. Früh schon, in den 80ern und dann auch viele, viele Jahre lang gehalten, bis er vor 10 Jahren gestorben ist. Mehr über Christoph Schlingensief und die Erinnerung an ihn gleich in dieser Sendung. Zunächst aber zu doch noch wenigstens etwas tradierteren Kunstformen. 100 Jahre Salzburger Festspiele, 100 Jahre Jedermann von Hugo von Hofmannsthal auf dem Salzburger Domplatz. Beides gehört untrennbar zusammen. Fürs Jubiläumsjahr wurde nun aber der Theatermacher und Intendant Milo Rau, bekannt für seine politisch invasiven und internationalen Projekte, beauftragt mit, ja mit was? Mit einer Neufassung, einer Kommentierung, einer Aktualisierung. Im Mittelpunkt des Stückes, das er zusammen mit der Schauspielerin Ursina Lardi erarbeitet hat, steht Helga Bedau. Keine Figur, sondern ein Mensch, eine tatsächlich unheilbar an Krebs erkrankte jeder Frau, die sich dazu bereit erklärt hat, in dem Stück über ihr Leben und ihren nahen Tod zu sprechen. Gestern Abend war bei den Salzburger Festspielen Uraufführung. Sven Rickleffs berichtet.
Eigentlich hatte Milo Rau seine Jedermann-Paraphrase wieder einmal als eine aufwendige internationale Recherche geplant, in deren Mittelpunkt die Allegorie der Werke stehen sollte und damit die Fitzcarraldo-hafte Anmaßung eines Großkünstlers in den brasilianischen Urwäldern. Doch dann kamen die Corona-Pandemie, der weltweite Lockdown, das weltweite Sterben und richteten den Blick wie selbstverständlich auf das, was ja eigentlich im Zentrum des Hofmannsthalschen Jedermann steht, der Tod.
Ich kann nicht verstehen, dass ich das bin, die jetzt sterben muss, dass es jetzt ans Sterben geht.
Every Woman haben Milo Rau und Ursina Lardi ihr Projekt genannt, das natürlich als eine Art Antwort auf Salzburgs ultimatives Knitteldrama vom Sterben des reichen Mannes, den Blockbuster Jedermann, gedacht ist. Doch auch wenn nun zwei Frauen im Mittelpunkt stehen, so ist der Genderwechsel von Jedermann zu Every Woman in diesem Fall nicht wirklich als identitätspolitische Botschaft zu verstehen. Every Woman, das kann jede und jeder von uns sein.
Ist doch verrückt, was uns hier zugemutet wird. Zuerst das Leben, dann der Tod. Kann Gott uns nicht einfach sagen, was er von uns will?
Das Stück Every Woman konfrontiert den Zuschauer mit dem realen Schicksal einer Frau, der vor Monaten eine tödliche Krankheit diagnostiziert wurde. Dass sie nun zur Premiere kommen konnte, diese Every Woman namens Helga Bedau, war vorher keineswegs klar. Immerhin hat sie die Lebenserwartung ihrer Krebsdiagnose schon seit mehreren Monaten überschritten. Und so war es berührend, wie sie da gestern Abend stand mit Hut und Maske und den Applaus zusammen mit der Schauspielerin Ursina Lardi entgegennahm. Es war berührend, weil es diese 71-Jährige ist, die im Mittelpunkt dieses Abends steht, mit ihrem Leben und mit ihrem bevorstehenden Sterben, das die fortgeschrittene Krankheit so unausweichlich macht. Es ist berührend, weil sie sich uns als Spiegelbild und Referenz, als Every Woman, zur Verfügung stellt.
Das ist die Gartenszene im Jedermann. Eine große Tafel, reich gedeckt und mit Lichtern, wie es in dem Stück heißt. Every Woman sitzt da, umgeben von der ganzen Menschheit. Sie spürt die Gegenwart des Todes.
In der Salzburger Uraufführungsinszenierung von Milo Rau ist diese Tafelgesellschaft auf einer Videoleinwand zu sehen. In ihrer Mitte Every Woman in ihrem schönen hellgrünen Kleid. Von dort herab wird sie ihre Dialoge führen mit der bühnenpräsenten Ursina Lardi, die sie all die letzten Fragen fragen wird, die sich im Angesicht des Todes stellen, die sie aber auch genauso nach ihrem Leben fragt. Und manchmal wird die Schauspielerin in Monologen auch den Part dieser Every Woman übernehmen, wird in die Erinnerungen hineinfühlen.
Es geht darum, dass ein Mensch wirklich erfasst wird. Ein einziger Mensch. Nur ein einziges Mal. Dass diese Einsamkeit, die uns alle trennt, verschwindet.
Während Hugo von Hofmannsthals Jedermann ja bekanntlich die letzte Ausfahrt Glaube nimmt und damit auf dem katholischen Erlösungsticket im Grunde den Tod vermeidet, konfrontiert das Stück Every Woman mit der Ungeheuerlichkeit, die der Tod für jeden Menschen eigentlich bedeutet. Dabei stellen Ursina Lardi und Milo Rau zugleich die berechtigte Frage, was im Angesicht dieser Ungeheuerlichkeit überhaupt verhandelt werden kann auf dem Theater. Und noch einmal darüber hinausgehend, was wir im Zeitalter von Klimawandel und Pandemie nicht noch alles verdrängen.
Wir haben alles kaputt gemacht. Wir haben alles zerstört. Warum reden wir immer weiter über Nebensächlichkeiten?
Und so wächst dieser so sensible und leise Abend, der uns auf so beeindruckende Weise mit der eigenen Sterblichkeit konfrontiert und dabei sein pathetisch auftrumpfendes Pendant Jedermann weit in den Schatten stellt, mit diesen letzten Fragen an sein eigenes Medium noch einmal über sich hinaus.
Every Woman statt Jedermann in Salzburg, Sven Rickleffs berichtete. Und ihm hätte das wahrscheinlich gefallen. Vor 10 Jahren, am 21. August 2010, ist in Berlin der Film- und Theaterregisseur, Autor und Aktionskünstler Christoph Schlingensief gestorben, im Alter von 50 Jahren. Er hatte eine Kirche der Angst gegründet, er lud 8 Millionen Arbeitslose zum Baden im Wolfgangsee ein, um dort das Ferienhaus des damaligen Bundeskanzlers Kohl zu überfluten. Er gründete die Partei Chance 2000 und er stellte bei den Wiener Festwochen einen Container auf, in dem sich angeblich Geflüchtete befanden. Und das Publikum sollte dann per Abstimmung entscheiden, wer abgeschoben wird. Und dann gab es Filme und Inszenierungen und Talkshows und, und. Und nun kommt zum 10. Todestag ein Film in die Kinos, der an Christoph Schlingensief erinnert. In das Schweigen hineinschreiten, heißt er. Meine Kollegin Katja Nicodemus, Filmkritikerin der Zeit, hat ihn schon gesehen. Frau Nicodemus, was haben Sie denn gesehen? Ein Dokument, ein Monument, eine Annäherung, eine Liebeserklärung?
Ja, eigentlich zum Glück gar nichts von all dem. weil das Außergewöhnliche an diesem Film ist erstmal, dass die Autorin Bettina Böhler oder Regisseurin, dass die ausschließlich mit vorhandenem Material gearbeitet hat. Also eben keine neuen Interviews mit ehemaligen Weggefährten und Weggefährtinnen, die dann erzählen, wie unglaublich wichtig Schlingensief für sie war. Keine Dönekes und keine Anekdötchen, sondern Bettina Böhler hat wirklich hunderte Stunden Material gesichtet und daraus einen Film montiert, der, man kann sagen, innerhalb einer gewissen Grundchronologie eine große assoziative Freiheit entwickelt. Also Ausschnitte aus Schlingensiefs Filmen, Aufnahmen seiner politischen Aktionen, Fernsehberichte, Talkshows, auch Interviews, die Alexander Kluge über 25 Jahre hinweg mit ihm geführt hat. Übrigens unglaublich erheiternd und absurd und erhellend. Und all das lässt sie eben in einen Dialog treten und auch Funken schlagen.
Und trotzdem heißt der Film In das Schweigen hineinschreiten. Was bedeutet das?
Na, es ist so, dass dieses Schweigen ist natürlich, was heißt natürlich, es ist das Schweigen der Generation, die mit dem Schweigen der Tätergeneration nach dem Krieg aufgewachsen ist. Und es wurde ja immer auch wieder gesagt, dass Christoph Schlingensief ein Provokateur gewesen sei. Und in diesem Film entsteht aber ganz langsam das Bild eines sehr selbstreflektiven, nachdenklichen Künstlers, dabei bei allem Furor eben auch eine ganz leise, permanente Selbstprovokation eigentlich betrieben hat. Und ganz aufschlussreich und berührend sind da die frühen Super-8-Filme von Papa Schlingensief, der seinen Sohn eben in Oberhausen, in dessen Kindheit ausführlich gefilmt hat, und auch die Filmchen oder Filme des 10-jährigen Christoph Schlingensief selbst, der im Grunde schon Happenings und politische Aktionen veranstaltet hat und sich an der Obrigkeit, zum Beispiel in Gestalt der Lehrer, abgearbeitet hat. Und man erlebt da wirklich, wie aus einer Kindheit aus einem Schweigen, einem depressiven Kleinstadtmilieu heraus eine enorme transformatorische Kraft oder auch Energie erwächst.
Sie haben die Regisseurin schon genannt, Bettina Böhler. Sie hat mit Schlingensief lange oft zusammengearbeitet. Merkt man das dem Film an?
Also nicht in Form einer Besserwisserei, sondern man merkt das insofern, dass dieser Film mit einem großen Wissen gemacht ist. Und Bettina Böhler hat ja die Schlingensief-Filme Terror 2000 und die 120 Tage von Bottrop montiert und blieb immer mit ihm in Kontakt. Und es ist eben jetzt kein Film wirklich über Schlingensief, sondern sie hat wirklich die unzähligen Ausschnitte so choreografiert, strukturiert, arrangiert, so als ob aus dem Material letztlich eine weitere große Schlingensief-Aktion von großer Sprengkraft entstehen würde. Ja? Und sie generiert aus diesem Material, kann man sagen, allein durch die Montage, das ist eben die große Kunst, es gibt keine Off-Stimme, keine Erzählung, keine Erklärung, allein durch die Montage generiert sie eine Erzählung, man kann sagen, aus einem deutschen Leben, also ein deutsches Künstlerleben, das sich an Deutschland abgearbeitet hat und zwar auf ganz gegenwärtige Weise. Also der Gestus oder das Temperament dieses Films ist eben nicht der nostalgische Rückblick auf die große Figur, sondern die Übertragung dieser anarchischen Energie auf die Gegenwart.
Und haben Sie sich, Frau Nicodemus, als Sie den Film gesehen haben, die Frage gestellt, wie aktuell, wie lebendig sind Schlingensief und sein Werk noch? Und zu welcher Antwort sind Sie dann eventuell gekommen?
Ja, die Frage stellt sich natürlich. Und man fürchtet ja, dass das dann eben doch irgendwie so eine Beweihräucherung wird. Aber es ist es überhaupt nicht. Weil wenn man diese ganzen politischen Aktionen, auch Filme oder Theaterstücke nochmal im Ausschnitt erfahren oder erleben kann, dann wird schon klar, wie visionär diese Filme waren und wie gegenwärtig sie noch sind. Also ich meine allein das deutsche Kettensägenmassaker von 1990. Ja, also eine westdeutsche Metzgerfamilie bringt in ihrem Hotel, in der Küche des Hotels ostdeutsche Touristen um. Also die Wiedervereinigung als nationales Schlachtfest hat er im Grunde schon vorausgesehen. Dann die Auseinandersetzung permanent eigentlich mit dem Nationalsozialismus. Also man erinnert sich zum Beispiel an eine Quizshow auf der Bühne, die ist da auch im Ausschnitt zu sehen, wo Schlingensief die Kandidaten und Kandidatinnen fragt, ordnen Sie folgende Konzentrationslager von Nord nach Süd, Auschwitz, Bergen-Belsen, Birkenau. Ich meine, da bleibt einem das Lachen im Halse stecken. Und Sie haben es auch schon erwähnt, er hat ja diese Partei gegründet, Chance 2000, 1998, ganz real gegründet, im Bundestagswahlkampf. Und allein diese Aktion zur Bundestagswahl, diese Werbeaktion, 6 Millionen Deutsche, also 6 Millionen steigen in den Wolfgangsee, um den Wolfgangsee so zu überfluten, damit das Ferienhaus von Helmut Kohl unter Wasser steht. Ich meine, darauf muss man einfach mal kommen.
Das ist allerdings wahr. Mir fehlte, ich nehme an, Ihnen auch, Katja Nicodemus war das. Vielen Dank über den Film In das Schweigen hineinschreiten. Dass die Was-geht-und-was-geht-nicht-Debatte irgendwann auch die Fotowelt erreichen würde, das ist nicht erstaunlich, eher schon, dass es relativ lang gedauert hat. Anders war nun in dieser Woche die Entscheidung der großen, berühmten Fotografinnenagentur Magnum, ihr Archiv zeitweise vom Netz zu nehmen. Dort fanden sich nämlich, darauf gab es Hinweise von außen, auch Aufnahmen, deren Angemessenheit in Frage gestellt wird. Fotos von jungen Mädchen zum Beispiel, die in Thailand ihren Lebensunterhalt mit Prostitution verdienen müssen, fotografiert von Männern aus dem Westen und unter Umständen, die auch nicht ganz klar sind. Magnum will nun überprüfen, welche der über 1 Million Fotos nicht den Standards der Agentur entspricht. Und Miriam Swast ist Fotokuratorin am Museum in Köln. Und sie habe ich gefragt, weil sie sich schon lange mit dem Thema befasst, ob sie diese Initiative von Magnum angemessen findet.
Auf jeden Fall. Auf jeden Fall ist das angemessen und sinnvoll. Und natürlich höchste Zeit, dass sie sich das angucken. Ich kenne das Dilemma natürlich, man hat Riesenbestände und muss da rückwirkend jetzt neu draufschauen, was ein aufwendiger Prozess ist, aber der absolut notwendig ist, besonders seit der Digitalisierung. Dabei tauchen natürlich Dinge auf, die in Kisten lagen, die bisher vielleicht nicht erfasst wurden oder jedenfalls schon lange, jahrzehntelang vielleicht nicht mehr in die Hand genommen wurden und die wir jetzt als äußerst problematisch empfinden. Und für uns ist die Lösung, dass wir Werke erfassen, aber eben kein Bild dazu setzen. Und dann geht im Team auch die Diskussion los und wir schauen uns gegebenenfalls die Bilder an und überlegen, ist das jetzt eines, was wir nicht verantworten können, rauszugeben ins Netz.
Nun gibt es solche Bilder, aber natürlich und auch die Situationen, die Sie beschreiben, kann es Einschränkungen für Dokumentarfotografie geben?
Sie meinen andere Rechte oder andere moralische, ethische Vorstellungen oder in Zukunft, wenn Dokumentarfotografen, Fotografinnen hinaus in die Welt gehen, dass es da von Anfang an einen Moralkodex geben sollte?
Beispielsweise. Oder die Frage, was darf, was kann abgebildet und dann auch verbreitet werden? Also wenn man denkt an den Polizeichef in Saigon, der einem jungen Gefangenen gerade in den Kopf schießt, an Bilder vom toten Che Guevara, an das Mädchen in Vietnam mit dem Napalm verbrannten Rücken. Das zeigt alles Missstände, das zeigt zum Teil fürchterliche Brutalität, Gewalt, Dinge, die gar nicht gehen auf. Und da ist natürlich die Fotografie auch ein sehr starkes Medium, um darauf aufmerksam zu machen. Kann man solche Bilder noch zeigen?
Ich glaube, es ist oft wirklich die Frage des Kontextes. Und das ist eben diese enorme Herausforderung seit dem Internet, dass das den Kontext häufig verliert, die Bilder missbraucht werden oder eben verstören können. Also es ist ja einerseits eben, was ich gerade sagte, das Internet die Herausforderung. Es ist aber genauso, dass wir einfach klüger geworden sind, dazugelernt haben. Einerseits also auch, was den Akt des Fotografierens angeht, was das eigentlich bedeutet. Eben nicht eine neutrale Dokumentation, sondern es ist eine Handlung und eine Handlung, die auch ein Machtverhältnis ausdrücken kann. Und wir sind auch sensibler geworden für die psychischen Bedingungen des Menschseins und was es eben auch macht für BetrachterInnen von Bildern, aber eben natürlich auch für die Personen, die in dem Augenblick fotografiert wurden. Also insofern, glaube ich, müssen wir das alles in Betracht ziehen und vor dem Hintergrund sehr genau überlegen, wie mit Bildern umzugehen ist. Und da natürlich als Museum wir die Aufgabe erstmal haben zu vermitteln, ist das auch eine Art, mit solchen Bildern umzugehen, die bedeutet nicht notwendigerweise alles zu zensieren oder wegzuschließen oder von vornherein zu verbieten oder so. Wenn wir jetzt zum Beispiel über Kriegsfotografie sprechen, ne, weil wir ja alle wissen, dass die auch Positives bewirken kann letztlich, Menschen wachrütteln, Prozesse in Gang setzen. Aber es ist eben die Frage, wie zeigen wir die? Es gibt einen Vorschlag von Fred Ritchie, das nennt sich Four Corners Project, wo die Idee ist, dass man bei digitalen Bildern in allen vier Ecken Informationen einbringt, sodass kein Bild mehr unkommentiert, zumindest keines, was vielleicht einen problematischen, konfrontierenden, herabwürdigen und so weiter Inhalt hat, dass das nicht unkommentiert bleibt und missbraucht werden kann. Das heißt, dass Hintergrundinformationen sofort mitgeliefert werden, dass für alle die, die so ein Bild angucken und vielleicht nicht so geschult sind, darin Bilder zu sehen oder zu lesen oder die Sensibilität haben dafür, was gerade wirklich passiert, auch hinter der Kamera, auch in dem Zusammenspiel zwischen Subjekt, Objekt, dass da eine Hilfestellung und so eine Guideline geliefert wird. Fand ich ganz interessant. Machen wir jetzt am Museum Ludwig noch nicht, aber ich fand es interessant, weil es zeigt einfach, dass viele vor dieser Herausforderung stehen und nach Lösungen suchen.
Miriam Swast war das, Fotokuratorin am Museum Ludwig in Köln. Vielen Dank. Chemnitz und vor allem die dortigen Kunstsammlungen haben seit den 1990er Jahren immer wieder versucht, an die große Geschichte der einzigen Industriemetropole zu erinnern. Vor 1933 verfügte sie über eine der größten Sammlungen klassischer Moderne in Deutschland. In den letzten beiden Jahren wurde das Image der Stadt allerdings weniger von Weltoffenheit als von rechten Aufmärschen, Hetzjagden, Krawallen bestimmt. Vom neuen Direktor der Kunstsammlungen, Friedrich Bussmann, wurde darauf eine Antwort erwartet und die gilt es nun zu besichtigen als Projekt mit Kunst in der ganzen Stadt im öffentlichen Raum unter dem Titel Gegenwarten. Den Anspruch hat das ganze Chemnitz mit ihrer eigenen bewegten Geschichte zu versöhnen. Carsten Probst war vor Ort und hat sich's angesehen.
21 Arbeiten sind über die Innenstadt verteilt. Dazu sind mehr als 30 Orte markiert, die für die jüngere Geschichte der Stadt wichtig waren. Und dazu noch die Standorte von Kunst im öffentlichen Raum aus der Zeit der DDR. Wer alles nach dem ausgehändigten Stadtplan gewissenhaft ablaufen möchte, der sollte sich einen kompletten Tag, besser zwei, reservieren. Beim Rundgang für die internationale Presse trifft man einen der großen Altmeister der Kunst im öffentlichen Raum, den Schweizer Roman Signer. Der 82-Jährige ist bei diesem Projekt mit einem der, wie es heißt, kontroversen Objekte vertreten. Er hat im Schlossteich einen PKW einer tschechischen Marke versenkt. Dessen Dach schaut gerade noch aus dem Wasser. Nachts sollen die Scheinwerfer angehen.
Skoda in Polnisch heißt Schade.
Tschechisch.
Es ist schade.
Nicht polnisch, tschechisch.
Tschechisch, aber polnisch auch. Schade.
Schade.
Also ich habe hier einfach vorhin ein paar Chemnitzer gefragt und die haben große Fragezeichen einfach nur im Gesicht, was dieses Auto im Teich zu tun hat.
Es ist eine Skulptur und das Auto träumt. Es ist ein Auslaufmodell und Autozeit.
Bei Roman Signer, der Abgesang auf die autogerechte Stadt, beim Deutschgarner Philipp Kojometz, der zwei Generationen jünger ist, ist es die Frage nach dem, wie sollen wir in Zukunft leben? Dafür hat er Werbeplakate für eine fiktive Aufführung einer Wagner-Oper in der Besetzung nur mit People of Color im Stil des sogenannten Afrofuturismus über die Stadt verteilt, der Ring der Nibelungen als Future Race.
Future Race ist mehrdeutig. Zum einen Rasse, zum anderen diese Hetzjagd vor zwei Jahren. Und da passt Afrofuturismus halt sehr gut zu Wagner, finde ich, der halt auch sehr visionär war. Wagner ist ja total Drama, total Splatter, total Psycho und dann auch wirklich Bezug auf die Vergangenheit, Zerstörung und Neuerschaffen, ja.
Doch es gibt auch Projekte, an denen geradezu aktive Stadtverschönerung betrieben wird. An einem Ort mit dem idyllischen Spitznamen Bazillenröhre beispielsweise, unter dem Chemnitzer Hauptbahnhof, dessen Dimensionen noch an jene Zeiten erinnern, da Chemnitz eine der wichtigsten Industriestädte Ostdeutschlands war, führt ein 400 Meter langer Fußgängertunnel, ein Angstort, dem die niederländische Künstlerin Patricia Kerzenhout durch eine violette Lichtinstallation eine metaphysische Anmutung gibt, aber auch eine feministische.
Patricia Kerzenhout hat die violette Farbe gewählt, nicht ohne Grund, weil die Straße, die hier auf den Tunnel zugeht, ist die Minna von Simonstraße. Das war die erste Streikführerin in Deutschland und die hat hier in der Aktienspinnerei einen Streik mit 700 Menschen angeführt.
Insgesamt geht es nicht nur um Kunst gegen Rechts, sondern die ganze jüngere Geschichte der Stadt kommt in den Blick. Wie bei der beiläufigen Grünbepflanzung für den Platz an der Alten Post durch die französischen Landschaftsgestalter Atelier Le Balto, wo es viele Kriegszerstörungen gab und sich ein starker Kontrast zwischen historischer Bauweise und DDR-Moderne zeigt. Oder bei der monumentalen Skulptur auf dem parkähnlichen Schillerplatz. Hier hat sich das rumänisch-slowakische Künstlerinnen-Duo Aneta Monacica und Lucia Tkaczowa von der berühmten Chemnitzer Kolossalbüste von Karl Marx inspirieren lassen und eine fiktive Sezierung vorgenommen. Nunmehr ist der ebenfalls kolossale Darm des Philosophen zu sehen als quasi unsichtbarer Held der Geschichte. Auch Lokalmatador Olaf Nikolai ist dabei, der eine eigene Komposition für ein Glockenspiel im Turm des neuen Rathauses in Auftrag gegeben hat. Alles in allem gleicht das Konzept des KuratorInnen-Teams Florian Matzner und Sarah Siegmund dem so vieler Ausstellungen mit Kunst im öffentlichen Raum in den letzten Jahrzehnten. Nicht gerade innovativ also. An einem Ort wie Chemnitz aber entfaltet es seine Aktualität wie von selbst. Die Stadt mit ihren offenen Wunden und historischen Brüchen ist eine dankbare Bühne für Interventionen. Diese sollte man auch in Zukunft nicht einfach den Rechtsextremen überlassen.
Carsten Probst über das Open-Air-Kunstprojekt Gegenwarten in Chemnitz. Gestern am späten Abend hat sich der Stiftungsrat der Stiftung Preußischer Kulturbesitz getroffen. Es ging um die beschlossene Reform des Tankers SPK. Anja Reinhardt mit den Kulturmeldungen.
Ja, der Stiftungsrat saß gestern mit Vertretern der Bundesländer, drei Museumsdirektoren der Stiftung Preußischer Kulturbesitz und mit Kulturstaatsministerin Monika Grütters zusammen, um über die empfohlenen Strukturreformen zu beratschlagen, die ein Wissenschaftsrat im Juli gefordert hatte. Zunächst einmal soll eine Roadmap, eine Art Fahrplan aufgestellt werden, wie Monika Grütters heute mitteilte. Dafür werde eine Reformkommission eingesetzt, deren Arbeitszeit auf 3 bis 5 Jahre angelegt ist. Denn reformiert werden muss laut Wissenschaftsrat im ganz großen Stil. Die Organisation der SPK sei undurchschaubar und im internationalen Vergleich veraltet. Der Etat der Museen zu klein, es fehle an Personal, Forschungsförderung und Digitalisierung müssten vorangebracht werden. Die Museumsdirektoren, die zunächst nicht eingebunden waren in eine anstehende Reform und dagegen protestierten, haben sich nun durchgesetzt. Monika Grütters sagte heute Bund, Länder, Stiftungspräsident, Vizepräsident und eben Museumsdirektoren der SPK sollten an der Reform mitwirken. Und wenn das jetzt ein bisschen viel war und nicht jeder mitgekommen ist bei so vielen Namen und Strukturschwächen, genau das zeigt ein bisschen das Problem. Man könnte den Anspruch der Reform vielleicht so zusammenfassen: Eine eher undurchschaubare Riesenorganisation soll entschlackt werden und ein klareres Profil und eine klarere Gestaltung bekommen. Der Berliner Friedrichstadtpalast steht ab jetzt unter Denkmalschutz. Das 1984 eröffnete Haus sei ein künstlerisch einmaliges Gebäude mit hohem Wiedererkennungswert, wie die Berliner Senatsverwaltung für Kultur heute mitteilte. Stilistisch lässt sich der Friedrichstadtpalast in die sozialistische Postmoderne einordnen. Damit gehört das Haus zu den nicht gerade zahlreichen repräsentativen DDR-Gebäuden, die erhalten bleiben. Zu den prominenten Gästen des Friedrichstadtpalastes gehörten unter anderem Louis Armstrong und Ella Fitzgerald, die aber noch im alten Haus auftraten, das 1985 abgerissen wurde.
Auch das war Kultur heute. Wir verfalten jetzt unsere Manuskripte, überlassen das Studio Jörg Münchenberg für die Informationen am Abend. Ein Thema dann bei ihm, die mysteriöse Erkrankung des russischen Oppositionellen und Putin-Gegners Alexei Nawalny. Mein Name ist Stefan Koldehoff. Im Namen aller Beteiligten danke fürs Zu- und fürs Weiterhören.